Der Radio Berlin 88.8 Podcast. Popsterne, Stars im Studio.
Hallo.
Du bist ja musikalisch familiär eigentlich schon geprägt durch deinen Papa, kann man sagen. Der war Chef vom Rundfunkorchester und dein Talent hat man auch schon in der Schule erkannt.
Mein Vater hat das Streichorchester am Bayerischen Rundfunk geleitet. Früher war das ja eine tolle Sache. Da hatte ja jeder Rundfunksender hatte ein Tanzorchester, ein Symphonieorchester und ein Streichorchester. Und mein Vater hat es eben in München geleitet. Insofern bin ich schon mal in einem musikalischen Haushalt aufgewachsen. Auch so kleine Sachen mitmachen dürfen. Also heute sagt man ganz groß Gala. Früher hieß sowas Bunter Abend und dann war ich dann als kleiner Steppke irgendwo in den Kulissen und habe da ein bisschen so dieses Leben miterlebt. Und in der Schule ist es in der Tat auch schon recht deutlich geworden. Nicht zuletzt dadurch, dass wir eine ziemlich ordentliche Schülerband hatten.
Und du warst auch richtig im Knabenchor.
Der Winsbacher Knabenchor ist wirklich ein großartiger Knabenchor. Die Fachleute wissen, dass er wirklich zu den besten Chören der Welt gehört. Vor allen Dingen, seit ich nicht mehr dabei bin. Aber ganz ernsthaft, wir haben eben mit 10 und mit 11 haben wir eben nicht nur irgendwelche Töne abgesondert, sondern wir haben Harmonielehre gelernt, mussten kleine Choräle schreiben und wem dann mal ein besonders guter gelungen ist, der wurde dann am Samstag in der Andacht vom kleinen Chor aufgeführt, ja.
Und du hast auch als Junge schon Klavier spielen gelernt. Musstest du oder wolltest du?
Naja, beides. Natürlich wollte ich Klavier spielen. Am liebsten so gut wie mein Vater. Aber das Problem war bei mir unter anderem, dass der Papa gemeint hat, er müsste mich unterrichten. Bei mir war es so, ich habe in dieser Woche mal Unterricht gehabt, dann war der Vater 2 Wochen nicht da, weil er auf Tournee war, dann kam er mal wieder. Also da hat die Kontinuität ein bisschen gefehlt. Ich bin dann erst ab dem Internat intensiver dabei geblieben und die ersten, würde ich sagen, 3-4 Jahre so von 6-7 an, die kann man eigentlich in der Pfeife rauchen.
Wer waren denn so in deiner Kindheit und Jugend deine Vorbilder, deine Helden?
Ja, mal ganz davon abgesehen, dass ich einen Bravo-Starschnitt von Harry Belafonte im Zimmer hängen hatte. Ich fand immer Leute toll, die so ein breiteres Spektrum hatten. Also zum Beispiel Sammy Davis war für mich immer ein ganz großes Vorbild. Ein toller Künstler, der singen, tanzen, schauspielern konnte. Und da gab es in Deutschland eigentlich nur einen auf seine Art, das war Peter Alexander. Letztlich haben dann meine ersten, wie hieß es so schön, neudeutsch Personality-Shows, hätten sie heute Zeit für mich, die gingen auch in die Richtung. Da war wichtig, dass man singt, dass man ein Instrument spielt, Klavier spielt, dass man dann mit dem jeweiligen Gast vielleicht so ein kleines spezielles Ding macht, was sonst eben nirgendwo zu hören oder zu sehen war. Ja, das war eigentlich immer, das war so mein Ziel. Das habe ich, ja, Entertainer sagt man dazu, ja. Das war für mich ein Entertainer.
Das heißt also schon in der Kindheit und Jugend hast du beschlossen, du wirst Entertainer.
Ja, also ein Traum war das schon. Da gibt's eine Geschichte aus der 3. Klasse Volksschule. Da mussten wir aufschreiben, was wir werden wollen. Und dann haben die, wie das halt so am Dorf ist, da hat dann der Lehrer vorgelesen, der Mann, die hat gesagt, der möchte ein Fischer werden, wir sei Papa. Der Herbert möchte Bauer werden, wir sei Papa. Und der Michael möchte ein Advokat werden. Großes Staunen in der Klasse, weil alle wussten, dass mein Vater Musiker ist. Und der Michael, der wird uns jetzt erzählen, was ein Advokat ist. Das war sehr peinlich, denn ich hatte keine Ahnung, was ein Advokat ist.
Warum hast du das geschrieben?
Weil ich ein Buch gelesen habe, Christoph aus der Heide. Ich war früher schon eine Leseratte und ich fand es so toll, dass dieser Christoph, der weit weg von der Stadt oder von einer normalen Schule entfernt, von seinem Vater in der Heide draußen unterrichtet wurde und der hat es dann trotz allem geschafft. Der wurde ein Advokat und das fand ich so faszinierend. Ich wollte ein Advokat werden.
Und du hast dann, ich glaube, nach dem Abi beim Talentschuppen mitgemacht.
Ja, ich weiß gar nicht mehr genau, in welchem Jahr das war. Es war auf alle Fälle so, dass da kam ein Musikproduzent in das Hotel, in dem wir Schüler gespielt haben. Und dort haben wir natürlich nur spielen dürfen, weil wir eben nicht Beat-Musik gemacht haben, so hieß es damals, sondern wir haben halt diese amerikanischen schmunzettelnde Great American Songbook rauf und runter gespielt. Und der hatte für mich einen Termin gemacht. Ich durfte zum Talentschuppen nach Baden-Baden. Da kam ich dahin und er hatte mir gesagt, was ganz gut wäre, welche Songs gut wären. Dann habe ich die versucht vorzubereiten. Er hat mir die Noten dazu mit ins Gepäck gegeben. Ich habe aber gemerkt, wenn ich das in dieser Tonart spiele, in der die Noten gesetzt sind, dann ist mir das ein bisschen zu hoch. Der Pianist dort hat gesagt, er könnte es auch nicht einfach so einen Ton tiefer spielen. Und dann war plötzlich wirklich, die war am Dampfen. Und dann hat der Dr. Pröttl, der damals den Vorsitz hatte von dieser Jury, der hat den Talentschuppen auch moderiert, der hat eine nette Ansage gemacht und hat gesagt, jetzt ist hier gerade das Klavier zusammengebrochen, aber der Michael sagt, er setzt sich jetzt mal ans Klavier und spielt uns halt so etwas vor, was nicht vorbereitet ist. Ja, und dann habe ich mich hingesetzt und habe so zwei Sinatra-Songs und Beyond the Sea, Somewhere, Waiting for Me, gespielt und habe mit Händen und Füßen den Bassisten und den Schlagzeuger noch versucht mitzunehmen. Und ich glaube, Marion, das war mein großes Glück. Weil diese Titel, die kannte ich, die habe ich mit der Band gespielt und da war ich irgendwie zu Hause und bin dann in dieser Musik aufgegangen, weil in Gottes Namen, das gehörte zu unserem Programm. Die anderen Songs, die ich da mitgebracht habe, die habe ich extra für den Tag irgendwie vorbereitet und das wäre irgendwie verkrüppelt gewesen.
Das sollte so sein.
Das sollte so sein und dann hieß es eben plötzlich, ja, selbstverständlich, der ist in unserem Talentschuppen.
Wenig später kam dann deine erste Single und die war auch sehr erfolgreich.
Dieser Musikproduzent, der mich da gehört hat, der hat gesagt, was der Junge da macht, das soll der mal unter professionellen Bedingungen machen. Und dann gab's tatsächlich diese weltbewegende Scheibe, Ich bin kein Lord.
Da warst du 21, also noch ganz jung.
Naja, im Vergleich zu heute auf alle Fälle.
Ja. Ja, immerhin. Ich meine, Abi und mit 21 die erste erfolgreiche Single ist schon nicht schlecht.
Ja, das war tatsächlich eine tolle Sache für mich, wenngleich das ja eine Form von Musik war, die so gar nichts mit dem zu tun hatte, was ich bis dahin gemacht habe.
Du hast es ja selber schon erwähnt, du bist Musiker, Sänger, Schauspieler, eben Showmaster und mit 25 kam dann die erste Unterhaltungsshow.
Das war ja ein Wahnsinn. Ich habe damals schon, da habe ich dann mal eine Hitparade gewonnen zwischenzeitlich. Dann war ich in Wien und kommt ein Telefon, da haben wir einen Film gedreht da, Krambambuli, und da kommt ein Anruf und das von einem Journalisten, der auch beim Talentschuppen in der Jury saß. Und er sagt, na, wie fühlst du dich? Sag ich, ja, gut. Ich habe tatsächlich übers Telefon an einem Nachmittag erfahren, dass ich eine Fernsehshow bekomme. Hintergrund war, Roy Black war vorgesehen für eine große Abendsendung. Und dann am 6. Dezember, glaube ich, lief eine Weihnachtssendung von Peter Alexander. Und daraufhin hat dann das Management vom Roy hat diese Sendung abgesagt. Dazu muss man wissen, Roy war wirklich damals das Maß aller Dinge, was Schallplattenverkäufe anging. Aber sein Management hat wohl gemeint, er sei eben ein toller Sänger mit einer unverwechselbaren Stimme, aber er ist nicht unbedingt ein Tänzer und spielt kein Instrument. Oder auf alle Fälle wurde es abgesagt. Und der Dr. Pröttl, der diese Sendung machen sollte, der hat gesagt, ich habe mal einen Regieassistenten gehabt, der war bei mir auch mal im Talentschuppen. Warum nehmen wir denn nicht mal einen totalen Unbekannten. Und den Rest gibt's von Hildegard Knef. Von nun an ging's bergab.
Ja, genau. Von nun an ging's ja wirklich bergauf. Also wenn man das so liest, das ist unklar. Also hätten Sie heute Zeit für mich. Ne? Das ist ja die Show. Hast du den Titel geprägt oder gab's den schon vorher?
Oh, die Fachleute, die haben den erfunden. Da wurde noch drüber gestritten, ist er nicht vielleicht doch zu lange? Und dieser
nicht
ganze
plakativ
Satz.
Genug.
Und es endete damit, dass sogar die Damen eines gewissen Gewerbes in den Zeitungen dann mit diesem Satz beworben haben, ihre Tätigkeiten.
Das ist auch eine Art der Werbung. wenn du mal zurückblickst, wie war denn das für dich? Ich meine, mit 25 bist du quasi dann über Nacht, kann man ja sagen, durch die Show so bekannt geworden, dass dich alle kannten in den Straßen.
Das stimmt, da gibt's, da habe ich auch so ein Erlebnis dazu. Ich war ein ganz leidlicher Tennisspieler und am Tag vor der Sendung habe ich auch trainiert. Und weil wir ganz gut gespielt haben, durften wir immer auf dem Platz spielen, wo die Leute, es war Indoor. Also, und da haben wir auf dem Platz spielen dürfen, wo es Fenster gab und wo die Leute reingeguckt haben von draußen. So, da war nichts los. Wir haben ganz normal Tennis gespielt, fertig. Am Tag nach der Sendung habe ich zufällig auch wieder Tennis gespielt. Und dann hingen die ganzen Scheiben voll. Weil das hat wirklich, das hat einen, auf gut Bayerisch, einen Schnalzer getan. Und plötzlich war der Name Michael Schanze in aller Munde.
Und wie kamst du damit klar? Als 25-Jähriger, junger Spund?
Also ich selber, glaube ich.
Wird man da größenwahnsinnig?
Nein, ich glaube nicht. Ich habe eher gebremst. Ich glaube, alle haben es zur Kenntnis genommen, dass da was Außergewöhnliches passiert ist. Und ich habe wirklich den Ball flacher gehalten, als es unbedingt hätte sein müssen.
Spürt man in dem Moment auch schon sowas wie Dankbarkeit oder kommt das erst später?
Ja, natürlich war ich unendlich dankbar. Ich war unendlich glücklich. Also ich habe da eine Geschichte, die ist wirklich, meine Kinder sagen dann immer cheesy. Also die zieht sich so ein bisschen in der ersten Sendung. Ich kannte mich ja keiner. Ja, und bei der ersten Vorbesprechung haben da der Gerd Bauer vom ZDF und der Autor Mischa Mleinek, was ein Talent, Dieter Pröttl, ja, der wusste es, habe gesagt, was magst du gerne? Welche Musik magst du gerne? Dann habe ich gesagt, Gentle on My Mind mag ich gerne. Hier Glenn Campbell, it's knowing that your door is always open. Okay, haben die gesagt, das ist ja toll. Was magst du sonst? Das war dann das Opening. Was magst du sonst noch gerne? Dann sage ich, ich mag gern so Balladen, also zum Beispiel jetzt Carpenters, Close to You. Ich mag aber auch gerne Moon River, kam auch in der Sendung drin vor. Und bei der Aufnahme von Moon River, als ich, der ich so, Quartett, Trio-Musik einfach Tag aus Tag eingemacht habe, für mich war das ein so unglaublich schönes Erlebnis, dass da plötzlich ein Streicherwald war, auf den ich mich drauflegen konnte als Sänger. Und da musste ich, glaube ich, zweimal unterbrechen, weil mir die Tränchen gekommen sind und ich konnte nicht weitersehen. Ich war so glücklich, weil die haben gedacht, jetzt hast du es endlich geschafft, ja.
Und dann ging das ja im Grunde genommen ja wirklich Schlag auf Schlag, Flitterabend, Kinderquatsch mit Michael. Also gab es ja unendlich viel, 1, 2 oder 3. Der Mann mit dem Plop, erfand, wenn man das jetzt erklären sollte, genau.
Wie? Ich kann heute gar nicht mehr ploppen. Ja, klar. Da sehen Sie mal, ich bin schon ausgefranst. Naja, gerade so.
Wie kam es denn dazu überhaupt? Ich meine, das ist ja relativ ungewöhnlich.
Wenn man das jetzt so schnell runterbetet, dann meint man wirklich, da ging das eins nach dem anderen kam. Da lag schon ein bisschen eine Entwicklung dazwischen, weil bei dem hätten Sie heute Zeit für mich, das war wirklich enorm erfolgreich. Da wurden dann irgendwie im Verlauf der Jahre wurden die Fliegen immer größer und irgendwie kam ich dann mit dem ganzen Drumherum kam ich nicht mehr so zurecht und hat mich an der Sporthochschule in Grünwald beworben und wollte mit diesem Fernsehgeschäft eigentlich Schluss machen. Und da gab's plötzlich einen Anruf aus Hamburg. Dann hat mir einer die Frage gestellt, ob ich denn gern ein Quiz machen möchte im Fernsehen. Und habe ich gesagt, nee, Quiz ist nichts für mich. Das erinnert mich so an Schule. Sagt der Lehrer 1848, dann fällt dir Paulskirche nicht ein, dann ist der Tag schon im Eimer. Nee, dann habe ich gesagt, ich war aber gerade beim Training in London, beim Tanztraining. Und da habe ich eine Sendung gesehen, das ist weniger ein Quiz als ein Ratespiel. Da rennen die Kinder hin und her und so weiter. Und dann meinte der, ob ich ihn veräppeln möchte. Das war genau die Sendung, die er mir vorstellte. Schlagen wollte.
Ach.
Runaround, hört sich auch an.
Da sind wir wieder beim Thema Zufälle, oder?
Da wollte der mir tatsächlich das englische Format Runaround anbieten. Ja, und dann hat plötzlich eine ganz neue Karriere begonnen, nämlich nicht der in viel zu hohen Absätzen mit Riesenhosen, mit Hosen mit einem Riesenschlag, sondern plötzlich in der Jeans und in Turnschuhen und im Pullover. Das war dann ein ganz neues Kapitel. Und dabei habe ich dann nebenbei Michael Schanze Shows gemacht und alle möglichen Sachen. Und irgendwann hieß es dann so, und jetzt ab in den Samstagabend, es war dann für die ARD der Flitterabend. Es haben alle versucht, mir zu sagen, dass ich doch, wie ich denn jetzt mit dem Druck umgehe und pass auf drauf. Und mir war es erst völlig wurscht. Ich habe gesagt, ich mache das, was ich immer mache. Da kann doch, mir war der Freitag oder der Mittwoch oder der Samstag, das war mir schnurzegal. Erst im Lauf der Zeit habe ich gemerkt, dass es nun wirklich der Abend, der Unterhaltungsabend der Woche war. Und ich habe da schon dann auch gespürt, wenn man am Samstag irgendwie einen Wurm reinbringt oder einen Fehler macht, dann hat das andere Auswirkungen in der Presse, als wenn das Gleiche an einem Dienstag passiert gewesen wäre.
Aber insgesamt war wahrscheinlich auch diese Leichtigkeit des Seins so dein Erfolgsrezept, einfach so auch an die Dinge ranzugehen.
Da ist sicher was dran, Marion, aber ich will das jetzt nicht zu hoch hängen, aber irgendwie stellt sich diese Leichtigkeit auch nur dann ein, wenn man mit einem gewissen Zutrauen weiß, dass man da ein bisschen was in den Ärmel reingetan hat, was man dann auch bei Gelegenheit rausschütteln kann. Das macht der Copperfield übrigens nicht anders. Der steckt da auch vorher was in den Ärmel, bevor er es rausschütten kann. Ich glaube schon, dass der liebe Gott mir da beigestanden hat und mir was geschenkt hat, dass ich nämlich dieses Showgeschäft mit einer gewissen, sagen wir mal, mit einer sportlichen Einstellung bestritten habe.
Ja. Du hast ja viel mit Kindern gearbeitet. Hast du dir vielleicht dieses Kindsein auch selber noch erhalten können?
Ich glaube, da ist was dran, ja. Also etwas ist mir sicherlich nicht so ganz abhanden gekommen, nämlich etwas, was glaube ich Kinder von uns Erwachsenen ganz stark unterscheidet. Ich kann immer noch sehr stark den Moment leben, ja. Und normalerweise wir Erwachsene, wir setzen doch Dinge, die wir erleben, die setzen wir so in Relation. Das ist so, weil, und das haben wir schon mal erlebt und daraus wird das. Und die Kinder nehmen den Moment, in dem irgendetwas passiert, für den wichtigsten Moment gerade im Leben. Und ein bisschen etwas davon ist mir geblieben und insofern konnte ich immer ganz gut mitfühlen, wie sich so ein Kind fühlt, wenn es gerade die eine oder andere Geschichte erlebt.
Du auf der Überholspur.
Ja.
Wie geht das mit der Familie? Jetzt mal rückblickend, denn ihr habt euch ja dann getrennt. Und wenn wir jetzt rückblickend sagen wollen, geht das überhaupt? Geht das, dass der eine auf der Überholspur ist, man hat drei Kinder, man hat die Frau zu Hause? Wie kann das überhaupt funktionieren?
Also erstmal muss ich sagen, dass es 25 Jahre lang funktioniert hat, ist ja immerhin schon etwas. Mhm. Ich persönlich in der Rückschau denke, dass ich die Lattenhöhe, die ich selber gelegt hatte, dass ich die nicht übersprungen habe. Man hat bestimmte Vorstellungen, wie man mit Familie sein möchte. Und ich bin wirklich eher eine Klucke, eher ein Familienmensch. Dafür, um dem gerecht zu werden, war ich einfach zu viel unterwegs. Noch dazu hat sich damals mein Leben so ganz langsam, aber trotzdem intensiv verändert. Statt drei, vier Sendungen, große Fernsehsendungen, die man im Jahr gemacht hat, wo man dann ein paar Wochen weg war, habe ich ganz viele Bühnenprogramme gemacht und bin dann immer unheimlich viel auf der Straße gewesen und unterwegs. Und selbst wenn man da mal dann einen Tag frei gehabt hätte, dann hat sich's gar nicht gelohnt, nach Hause zu fahren, weil man kommt nach Hause und am nächsten Tag mittags muss man wieder weg. Also hat man es dann sein gelassen und hat diese freie Zeit dann nochmal zugeknallt mit Arbeit. Fühle mich da immer, wenn ich daran mich erinnere, fühle mich immer an die Geschichte Momo von Michael Ende erinnert, wo wir glauben, uns Zeit einzusparen und letztlich machen wir uns das Leben dann noch schwerer. Ich war schon sehr viel unterwegs und die Kinder haben sich dann auch, ja, die kannten es gar nicht anders.
Mensch, ich war ja gar nicht darauf vorbereitet, dass wir richtig übers Leben reden.
Ja.
Ich dachte, das Wetter ist schön und das ist aber wunderbar. Ja, das gibt's ja gar nicht mehr so oft.
Dann kam das Ehe aus und dann passierten so verschiedene Dinge. Da kommen wir auch wieder dahin. Waren das jetzt Zufälle oder war das eine Verquickung? Du hattest einen Unfall, der dich tatsächlich monatelang auch im Krankenhaus gehalten hat?
Ja.
War ein Sportunfall?
Ja, ja. Beim Skifahren hatte ich mir einen Wirbel gebrochen und musste dann in so ein Gerüst rein, da so ein Korsett, widerwärtig. Oh, da mag ich gar nicht drüber nachdenken. Das hat man dann so vier, fünf Monate und das ist schon eine Zeit, die ich nicht unbedingt nochmal brauche.
Nee, aber da hat man viel Zeit nachzudenken.
Das ist sicher richtig.
Es kam einfach so ein paar Sachen dazu. Es war dann plötzlich war das Knie kaputt und dann konnte ich mich nicht mehr so bewegen, wie ich mich bewegen wollte. Dann kamen 22,3 Gramm Übergewicht dazu, an denen ich schwer gearbeitet habe, dass die nicht so einsam sind. Also heute ist es doch deutlich mehr. Aber
hattest du in dem Moment schon das Gefühl, was will mir das Schicksal jetzt damit sagen? So, du bist auf der Überholspur und rennst und rennst und rennst, kriegst links und rechts eigentlich nichts mehr mit und auf einmal sagst du, bop, jetzt kann ich mich gar nicht mehr bewegen. Oh, war ja, jetzt sitze ich da und muss mal nachdenken und kann gar nicht mehr so laufen, wie ich will. Hast du das in dem Moment schon begriffen oder auch erst sehr viel später?
Sehr viel später, glaube ich, habe ich es dann richtig begriffen. Aber in dem Moment, das ist völlig richtig. Ich hatte Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, habe ich schon immer wieder Gedanken gemacht oder mir Gedanken gemacht, möchtest du denn so weitermachen? Immer wieder die Treppe, Showtreppe runterkommen und sagen, ach, ist es schön, dass Sie eingeschaltet haben. Und ich habe meinen Beruf geliebt. Ich habe ihn wahnsinnig gern gemocht. Ich sag's nochmal, ich habe in der dritten Klasse Volksschule wollte ich schon, da wollte ich ihn dahin, wo es glitzert und funkelt. Spätestens dann aber, als Mitte der 90er Jahre meine Ehe in die Binsen ging, da war dann der Punkt gekommen, nochmal so eine Linie zu ziehen und sagen, war's das jetzt? Willst du das so weiter machen? Und die Antwort war für mich ganz eindeutig, ich muss zu neuen Ufern aufbrechen. Es gab ja, Marion, es gab ja niemanden in meinem ganzen Umfeld, der mir dazu geraten hätte. Ja, alle haben gesagt, Mensch, Michael, never change a winning racket. Ja, also ein Schläger, mit dem man gewinnt, den soll man nicht aus der Hand legen. Und trotzdem war für mich der Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, na, ich muss jetzt einfach etwas ändern. Und dann hatte ich eben hier in Berlin schon länger hatte ich Kontakt zu Jürgen Wölfer, der Intendant von den beiden Theatern hier in Berlin, am Kurfürstendamm, am Kudamm, genau, oder in Dresden und in Hamburg. Und der hatte mir schon in den 70er Jahren hat er gesagt, Michael, ich mache gern mit Ihnen Theater, aber Sie sind so viel beim Fernsehen, ich kann ja nicht kontinuierlich mit Ihnen arbeiten. Also wenn mal irgendwann wirklich eine Periode kommt, wo Sie Zeit haben, dann lassen Sie es uns miteinander treiben. Ja, und dann gab es eben das erste ja, richtige Theaterengagement. War toll.
Und du hast das in einem anderen Interview mal wirklich als Beginn eines anderen und neuen Lebens bezeichnet.
Und damit meine ich aber vor allen Dingen dieser Schritt, der dann noch kam. Denn bei diesem ersten Stück, bei Miss Berlin, da habe ich zwar wunderbare Schlagzeilen bekommen, da hieß ein Theaterstar ist geboren und so weiter. Und ich habe es auch sehr ernst genommen. Also es war jetzt nicht so, dass ich so mit dem Gefühl angetreten bin, hier, ich habe einen Namen beim Fernsehen und ich staube jetzt ein bisschen am Theater ab, sondern ich habe das schon sehr ernst genommen und wollte da einen neuen Weg gehen. War aber letztlich, war die Rolle nichts anderes als der Michael Schanze, den ich 25 Jahre lang im Fernsehen in Anführungsstrichen gegeben habe. Mhm. Und dann habe ich gesagt, so will ich, dann kann ich ja nicht auch weiter Fernsehen machen. Und dann habe ich eine Pause gehabt von ein, zwei Jahren und dann kam ein alles verändernder Anruf von dem Professor Matiasek, der so ein Stückchen lebendes Theater, ja, der war Intendant in Wien, in Salzburg, in München, ist auch der Ehemann von Cornelia Froboess und der bot mir doch tatsächlich die Rolle eines bitterbösen, menschenverachtenden Gauklers bei den Orff-Festspielen an. Und da habe ich mir wirklich die Frage gestellt, kannst du das? Werden die Leute dir das abnehmen? Du bist doch eher so als positiv geladenes Teilchen den Leuten ein Begriff. Und da war ich wirklich, ich durfte überhaupt nichts Böses haben. Da gibt es eine Geschichte, die ich auch in meinem Leben nicht vergessen werde. Bei der Pressekonferenz, die allererste Frage. Ein Journalist aus der zweiten Reihe sagt, wenn der Michael Schanze etwas mitbringt, dann ist es ein gewisser Sympathiebonus. Dies wäre eine Todsünde, was den Gagler, diesen Gaukler angeht in Astutoli, das hieß das Stück. Warum haben Sie sich ausgerechnet für Michael Schanze entschieden? Und mir wurde es, Marion, ganz heiß, denn genau diese Frage habe ich mir auch die ganze Zeit gestellt gehabt. Und da höre ich plötzlich, wie er neben mir sagt, wissen Sie, wenn alle Leute so denken wie Sie, dann müsste meine Frau heute eigentlich immer noch Pack die Badehose einsingen.
Und mir fiel eine Geröllhalde vom Herzen. Und dann wurde das auch noch so erfolgreich, und zwar von den Orff-Puristen, von den Orff-Jüngern bis hin zur, ja, von mir aus Süddeutschen Zeitung. Und der Intendant in Stuttgart sagt, ja, wenn der Schanze so erfolgreich vom Professor in einer dramatischen Rolle besetzt wird, warum nehmen wir den nicht für den zynischen Serge in Jasmina Resas Kunst, ja, das Stück vor dem Gott des Gemetzels. Und auf einmal hat tatsächlich ein ganz neues Leben für mich begonnen. Gott sei Dank.
Und in dieser Phase noch kurz davor, du hast ja mal gesagt, für dich ist das Glas immer halb voll und nicht halb leer.
Naja, es ist nicht immer ganz einfach.
Eben. Wie hast du das wirklich geschafft, aus diesem, ich nenne es mal Tief, ja, dich wieder rauszuziehen?
Es ist ja diese physikalische Unmöglichkeit, sich selber aus dem Sumpf zu ziehen. Ja, also was in der Physik nicht möglich ist, was die Seele so angeht, da kann man sich schon ein wenig selber helfen. Also man kann sich schon selber auch aufs Gleis setzen. Ja, also wenn man die ganze Zeit nur miesepetrig rumrennt, wenn ich da so an mich denke, manchmal morgens kommst du ins Bad, machst das Licht an, schaust in den Spiegel, sagst, oh, das muss nicht unbedingt sein. Und dann passiert es schon, sobald da mache ich das Licht wieder aus und mach's wieder an und sagt, na, ist doch schon etwas besser. Ganz so leicht ist es natürlich nicht, was Seele angeht, aber man kann sich in der Tat selber auch ein bisschen aufs Gleis setzen. Etwas, was mir immer sehr geholfen hat, und da bin ich nicht der Einzige, den Körper spüren, ist eine Faustregel, die bei vielen ganz gut funktioniert. Das heißt, Menschen, die in der Seele krank sind, die ganz tief im Loch sitzen, die werden oft vom Psychiater oder von ihren Doktoris werden dazu angehalten, dass sie etwas tun, ihren Körper wirklich zu betätigen. Und wenn man den Körper wieder spürt, dann setzt so ein anderes Verhältnis zum Körper und zum Leben wieder ein. Mir hat zum Beispiel Fahrradfahren geholfen. Ich bin ein leidenschaftlicher Mountainbiker geworden in den 90er Jahren und habe da auch ein paar wunderschöne Erlebnisse. Und dann einfach sich zu überwinden und bei Wind und Wetter, und ich bin auch morgens bei Schnee gefahren. Das war eine Zeit, an die ich gerne zurückdenke, jetzt mit Knieprothese und allem Möglichen, was ich da so mit mir rumschleppe, ist es ein bisschen schwer. Aber ich bin doch nicht so alt, ich erinnere mich noch dran, und ich weiß, dass den sich körperlich betätigen, den Körper wirklich zu spüren, dass das eine gute Möglichkeit ist, sich selbst, wenn man sich so ein bisschen am Wegesrand verloren hat, sich selbst wiederzufinden.
Jetzt bist du in Berlin aus aktuellem Anlass, denn gerade war die Premiere für die Weihnachtsgeschichte als Familienmusical und du hast die Musik geschrieben. Mhm. Wie kam es denn zu dieser Zusammenarbeit?
Eine tolle Fügung des Schicksals. Der Intendant vom Winterhuder Fährhaus, großes Theater in Hamburg, der wollte gerne die Weihnachtsgeschichte, die berühmte Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens, Ebenezer Scrooge, der hartherzige Mitmensch, will ich gar nicht sagen, sondern der hartherzige Bürger, Geschäftsmann.
Geizhals,
ganz genau. Begegnet in der Zeit vor Weihnachten den drei Geistern der Vergangenheit, der Gegenwart und dem Geist der Zukunft. Und die zeigen ihm, wie sein Leben war, wie es ist und wie es einmal enden wird. Und welch Wunder, es geschieht die Metamorphose, er wird zu einem liebenswerten Zeitgenossen. Und diese Geschichte ist ja seit über 100 Jahren eine Erfolgsgeschichte. Allerdings wollte der Intendant nicht so richtig ran, denn im Original sind diese drei Geister, die da auftreten, die sind grenzwertig brutal. Und das ist für die Kinder nicht so ganz einfach. Wenn man so eine Geschichte zu Hause vorliest, dann kann man das gleich auffangen. Mhm. Aber beim Theater, wenn die Kinder dann konfrontiert sind mit so einer bösen Erscheinung, dann sind sie vielleicht ein bisschen überfordert. Und da wurde trat der Christian Berg auf den Plan. Christian Berg hat seine Meriten auf diesem Sektor des Familienmusicals. Und er wurde gefragt, ob er denn ein neues Libretto schreibt. Hat er gesagt, ja, gerne. Und wir kannten uns, und so landete die Aufgabe bei mir. Und dass das Ganze dann, und es fällt mir immer schwer, sowas zu sagen, aber dass das dann wirklich die erfolgreichste Weihnachtsunternehmung seit Bestehen des Winterhuder Fährhauses wurde, ist natürlich ein wunderbarer Nebeneffekt.
Gerade war die Premiere. Was ist das für ein Gefühl, wenn man dann im Publikum sitzt und sein eigenes Stück
sieht? Es ist furchtbar. Das ist furchtbar, Marion, weil wenn ich selber auf die Bühne gehe, dann bin ich selber dafür verantwortlich, dann hänge ich mich rein und gebe alles. Aber wenn man etwas nur geschrieben hat und dann sitzt man da und dann hört die Nervosität nicht auf und sagt, hoffentlich machen die es gescheit, hoffentlich dreht er sich da um. Was ich war auf alle Fälle unheimlich nervös und ich war sehr froh, dass es hinterher so einen tollen Beifall gegeben hat. Es ist einfach schön, wenn man dann hinterher durchs Foyer geht und hier summt einer eine Melodie, der andere summt eine andere. Bei der Premiere in Hamburg vor einem Jahr, am 28. November, du merkst, wenn ich das Datum weiß, dass es für mich ein wichtiger Tag war, da saß ich Reihe 5 ganz außen und habe an der Tür gewartet, bis eine befreundete Familie, die ganz in der Mitte saß, bis die da rauskam. Und ich schwindle nicht, es kam niemand an mir vorbei, den ich irgendwie mit dem Taschentuch unterwegs war und geschnieft hat und ein anderer hat sich die Augen gerieben. Und dann sagt mein Freund Hans Gregor, sagt er mit seiner Tochter, da drin war und seiner Frau, sagt er, Michael, schau dir die Leute an, irgendwas hast du richtig gemacht. Also es ist wirklich schön und es ist wirklich, wirklich toll gelungen.
Scrooge hasst ja Weihnachten. Wie ist das bei dir als privater Michael Schanze, wenn du mal zurückguckst, so Kindheitserinnerungen? Welche sind die schönsten Kindheitserinnerungen?
Erstmal ist es ein großer Unterschied, Marion, zwischen meiner Einstellung zu Weihnachten früher und der Einstellung heute. Irgendwie war ich ein großer Verfechter von Weihnachten und habe wirklich sehr gefördert und befördert, dieses Weihnachtsgefühl. Also gut, wenn man anfängt, ganz früh in der Kinderzeit, es war eine geheimnisvolle Zeit immer. Natürlich hat man sich auf Geschenke gefreut. Es waren auch die Besuche in der Christmette, habe ich in schöne Erinnerung. Und dann einfach diese Gerüche, wenn dann das Glöckchen geklingelt hat und man ist ins Wohnzimmer gekommen, wo der Weihnachtsbaum stand, und dann gab es immer irgendwie schöne weihnachtliche Musik aus dem Radio. Es war was Schönes und es gab damals noch ganz viel Lametta.
Früher war mehr Lametta.
Da war Lametta und es gab diese Sternwerfer, die auch mittlerweile verpönt sind, weil sie irgendwie, glaube ich, nicht gesund sind. Weihnachten als Kind war einfach eine geheimnisvolle und ganz schöne Geschichte. Und irgendwie habe ich das dann auch rübergerettet in die Zeit, als ich dann selber Papi war und habe dann wirklich versucht, meinen Kindern oder unseren Kindern auch so ein poetisches Weihnachten zu zaubern. Also irgendwann in der Weihnachtszeit wurde dann plötzlich, gab es von außen an den Fenstern, war Himmelsspray dran, da waren dann Landschaften so. Der Witz dabei war, da konnten die Kinder schon besser zeichnen als ich. Leider habe ich da gar kein Talent dafür. Also, und zu Hause hat es auch eigentlich immer irgendwie nach Glühwein oder nach Punsch gerochen und alle Freunde wussten das, wenn sie beim Einkaufen waren. Bei uns war immer Open House, kann man immer zur Tür reinkommen und da gibt es immer Spekulatius und es gibt einen Glühwein zu trinken.
Was habt ihr traditionell am Heiligen Abend gegessen?
Als Kinder gab's die berühmten Würstel, weil man vor lauter Aufregung vor der Bescherung hätten wir nichts runterbekommen und das haben wir dann mit den Kindern haben wir das auch so beibehalten und die berühmte Weihnachtsgans gab's dann immer am ersten Feiertag. Und das hat sich heute allerdings ein bisschen geändert. Wir essen heute schon an Weihnachten irgendwie von schönes Geflügel und naja, also heute hat sich das dann schon geändert. Die Aufregung vor der Bescherung ist nicht mehr ganz so groß.
Du glaubst auch nicht mehr an Weihnachtsmann?
Nicht mehr so ganz, nein, nicht mehr so ganz. Seit die Kinder jetzt in alle Welt verstreut sind, hat für mich Weihnachten in der Tat auch so ein ganz klein bisschen von seinem Zauber verloren. Und trotzdem spiele ich an Weihnachten andere Musik zu Hause und es gefällt mir, wenn ich eine Räucherkerze anmache und spare in der Weihnachtszeit mehr Strom als sonst, weil ich fast alles nur mit Kerzen mache. Also irgendwas ist mir geblieben. Weihnachten selber, traditionell werde ich bei meinem Bruder verbringen und am ersten Weihnachtsfeiertag kommen alle zu mir.
Was wünschst du dir fürs neue Jahr?
Es hört sich so kitschig an, aber es kommt wirklich aus ganzem Herzen. Ich wünsche mir Gesundheit und auch wenn es eine schrecklich abgedroschene Phrase ist, dass nämlich Gesundheit nicht alles ist, aber alles ist nichts ohne Gesundheit. Da ist wirklich was dran und ich habe in den letzten Jahren nicht gerade Riesenglück, was so die Gesundheit angeht. Aber es ist die andere Seite der Medaille. Vorher konnte ich die glänzende wunderbar ein ganzes Leben lang genießen. Jetzt ist es mal die andere Seite. Es wird aber Zeit, dass es sich jetzt mal wieder dreht. Also ich wünsche mir Gesundheit und den Rest mache ich dann irgendwie selber.
Das wünschen wir dir auch von ganzem Herzen, Michael Schanze. Danke, dass du da warst. Alles Gute für dich.
Danke, Marion.